Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Wie verhütest du und warum?
Ich verhüte seit 4 Jahren mit der Pille, weil ich mit einer Beziehung bin.
Ich verhüte mit, beziehungsweise meine Freundin verhütet aktuell noch mit der Pille, als sie überlegt sich gerade auf so eine Spirale umzusteigen.
Mit Kondom, aufgrund von geschlechtsübertragenen Krankheiten.
Mit Kondom, auch weil es wichtig ist, einmal im Hinblick auf Geschlechtskrankheiten und auch auf potenziellen Nachwuchs, den man vielleicht vermeiden möchte.
Ich verhüte mit der Minipille, und zwar extra Minipille, weil ich Migräne habe, deswegen kann ich die normale nicht nehmen.
Also mit der Pille, weil das das Bequemste ist und das, was man auch immer verschrieben bekommt. Bin selbst auch nicht 100% überzeugt, aber habe auch keine bessere Option bisher gefunden.
Wer Sex haben will und keine Kinder bekommen möchte, sollte verhüten. Während in der Antike mit Krokodilkot verhütet wurde, bedient man sich heutzutage lieber an den klinisch getesteten Methoden. Die bekannteste? Die Pille. Neben ihr gibt es zum Beispiel Spirale, Pflaster und die Temperaturmethode. Die meisten Verhütungsmittel sind für die Frau. Ein Mann hat lediglich 2 Optionen, Kondom oder Vasektomie, also die Durchtrennung der Samenleiter. Den Coitus interruptus lasse ich an dieser Stelle mal lieber aus. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung vom Tübinger Campusfunk Radio Mikro Europa, hier auf der Wüstenwelle. Mein Name ist Sophie Kussmaul. Unser Thema heute? Verhütung 21.0. Meist liegt die Verantwortung bei der Verhütung allein bei der Frau. Ich frage mich, wieso gibt es so viele Methoden für die Frau und nur 2 für den Mann? Eins vorweg. In der Sendung spreche ich von Frau und Mann. Mit Frauen sind Personen gemeint, die schwanger werden können. Mit Männern meine ich Personen, die Spermien produzieren. Das dient der Einfachheit und soll niemanden ausgrenzen. Bevor wir so richtig ins Thema einsteigen und uns mit dem Hier und Jetzt beschäftigen, machen wir eine kleine Zeitreise. Verhütung ist schließlich kein neues Konzept, sondern wird seit Jahrhunderten praktiziert. In Wien gibt es das Museum für Verhütung und Schwangerschaftsabbruch. Das Museum zeigt anhand von Ausstellungsstücken wie Scheidenbarrieren, Spiralen und Körpermodellen die Geschichte der Verhütung. Mich interessiert, seit wann gibt es Verhütung überhaupt?
Es gibt so widersprüchliche Aussagen. Also einerseits wissen wir von einem der ersten Verhütungsmethoden, die wir auch im Museum ausgestellt haben und die sicher auch eines der seltensten oder wenn man das allein hört, irgendwie eine ziemliche Rarität ist eben der Krokodilsdung, den ich eben auch bei den Führungen vorstelle, meistens als erstes Objekt. Und den kann man ungefähr datieren 1850 vor Christus, wo relativ klar ist, dass sich die Frauen quasi im alten Ägypten den Krokodilsdung vor den Muttermund gesetzt haben, der eben sehr sauer ist, so wie Elefantendung auch. Und dann hatten sie quasi das Wissen, woher wir wiederum nicht wissen, woher sie es haben, dass grundsätzlich saures Milieu von Spermien nicht gemocht wird.
Im Klartext, der Krokodilsdung sollte in der Vagina als Barriere dienen.
Und das hat natürlich im Endeffekt in erster Linie zu starken Entzündungen im Unterleib geführt. Aber das geht so ziemlich als einer der ersten Verhütungsmethoden, die es gibt, in die Geschichte ein. Allerdings genaue Jahreszahlen und so kann man leider im Bereich der Verhütung nur selten machen. Aber im Großen und Ganzen alles, was die älteren Methoden und Versuche, vor allem würde ich es als Versuche der Verhütung, Verhütungsversuche irgendwie bezeichnen, ist da leider nicht wirklich möglich, das einzuordnen zeitlich.
Sagt Diana Riegler. Sie ist Sexualpädagogin und Mitarbeiterin beim Museum für Verhütung und Schwangerschaftsabbruch in Wien. Und ja, ihr habt richtig gehört, Krokodilkot wurde früher zur Verhütung benutzt. Aber das ist noch nicht alles.
Von Schwämmen, die man sich vor den Muttermund gesetzt hat, die getunkt waren in diverseste Flüssigkeiten wie Zitronen oder Essigsäure zum Beispiel, ja, bis hin zu diversesten Formen von Scheidenspülungen mit verschiedenen Pulvern. Das eben Scheidenspülung, bekannteste Instrument für die Scheidenspülung war das Bidet. Die Vorstellung, dass man sich Spermien auswaschen könnte, war sicher eine sehr skurrile.
Und da gab es auch noch eine weitere Methode, die Scheide auszuspülen.
Da wurde die Coca-Cola-Flasche geschüttelt, sich dann vaginal eingeführt und dann hat man sich erhofft, dass man sich quasi durch das Coca-Cola die Spermien auswäscht. Das waren wahrscheinlich alles sehr skurrile Methoden, wobei eben skurril auch immer im Verhältnis ist, weil wenn man sich die Not der Menschen anschaut, die unbedingt verhüten wollten und eine Möglichkeit gesucht haben, verzweifelt, war es wahrscheinlich für die Zeiten nicht skurril, sondern einfach nur ein Versuch.
Die Menschen haben also damals viel ausprobiert. Von Krokodilkot über Fischblasen, Säuren und Spülungen war alles mit dabei. Alles galt nur einem Ziel, nicht schwanger zu werden.
Die Menschen, die hatten ja einfach zu arbeiten, die hatten nicht genügend Raum, es war einfach zu viel Armut da. Das heißt, man konnte einfach oft so viele Kinder gar nicht verpflegen. Ja? Und das hat sich ja auch sehr gegensätzlich abgespielt. Ja? Einerseits auf der einen Seite waren Monarchen und Monarchinnen, die waren darin interessiert und die Kirche, dass es genügend Steuerzahlerinnen gibt und genügend Menschen, die in die Kriege für sie ziehen. Und auf der anderen Seite war es den Menschen aber eigentlich fast nicht mehr möglich. Viele Frauen sind doch komplett an ihre körperlichen Grenzen gekommen. Und ja, insofern war das die Begründung, warum sie verzweifelt versucht haben zu verhüten, auch wenn es offiziell nicht erlaubt war.
In der Geschichte der Menschheit gibt es immer wieder Belege dafür, dass Verhütung nicht erlaubt und sogar verpönt war. Ein Beispiel: Während des Nationalsozialismus erhielten kinderreiche Frauen das sogenannte Ehrenkreuz der deutschen Mutter. Je nach Anzahl der Kinder erhielt Frau das Kreuz in Bronze, Silber oder Gold. Und auch die Antibabypille hatte bei ihrer Einführung mit der Akzeptanz zu kämpfen. Dazu aber später mehr. Nun erstmal die Frage an Diana Riegler. Was war der Meilenstein in der Geschichte der Verhütung?
Das Wissen um einen Zyklus hat es ja erst ermöglicht zu wissen, wie die Hormone einen Körper steuern können. Ja? Also das heißt 1929 die Entdeckung von Knaus und Ogino, der fruchtbaren und unfruchtbaren Tage, das Verstehen eines Zyklus war quasi das Vorwissen dafür, dass man einfach dann Hormone einsetzen konnte.
Die beiden Gynäkologen Kiyosaku Ogino aus Japan und Hermann Knaus aus Österreich hatten unabhängig voneinander die sogenannte Kalendermethode entwickelt. Gerade diese Entdeckung steht bei hormonellen, aber auch natürlichen Verhütungsmethoden im Mittelpunkt. Und sie dient als Vorreiterin für spätere Errungenschaften.
Aus dem jetzigen Standpunkt her würde ich sagen, ist es die Hormonspirale, ist es die Antibabypille und das Kondom. Also diese drei Verhütungsmethoden in ihren verschiedensten Facetten. Aber grundsätzlich würde ich es eher so sehen, dass die Verhütungsmittel, die eine hohe Wirksamkeit haben, auch die Errungenschaften sind.
Laut Diana Riegler sind also Hormonspirale, Pille und Kondom zentrale Erfindungen. Sie sind deswegen auch die drei beliebtesten Verhütungsmittel von heute. Ihr hört Radio Mikroeuropa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Unser heutiges Thema: Verhütung 21.0. Vorhin haben wir uns mit der Geschichte der Verhütung beschäftigt. Jetzt geht es um die aktuelle Verhütungssituation. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung untersuchte 2018 repräsentativ das Verhütungsverhalten Erwachsener. Die Pille landet mit 47% auf Platz 1, dicht gefolgt von Kondom auf Platz 2. Mit 10% erhält die Spirale den dritten Platz. So klingt das erstmal super. Mit Pille und Kondom haben wir ja beide Geschlechter abgedeckt. Wirklich gleichberechtigt ist die Verhütung damit aber nicht. Gleichberechtigte und bessere Verhütung, das fordert die Organisation Better Birth Control. Jana Pfenning ist eine der beiden Gründerinnen. Im Interview berichtet sie, worin das Problem der aktuellen Situation liegt.
Wir haben halt einfach gemerkt, dass es in Sachen Verhütung ein Ungleichgewicht gibt. Also dass für Männer es ja kaum Optionen gibt zu verhüten. Das hat natürlich irgendwie die Seite, dass Frauen viel freier sind in der Verhütung und auch selbstbestimmter darüber entscheiden können, was Männer nicht so frei entscheiden können. Und andererseits ist es aber dadurch auch so, dass die Nebenwirkungen natürlich total ungleich verteilt sind. Außerdem gibt es super viele andere Missstände in Sachen Verhütung, zum Beispiel, dass viele Verhütungsmittel eigentlich schon erforscht sind und es mehr Verhütungsmittel auf den Markt geben konnte, auch nebenwirkungsärmere Verhütungsmittel, aber es immer wieder an Forschungsgeldern fehlt. Und zudem ist es einfach so, dass in Deutschland auch Verhütung viel Geld kostet. Das fanden wir unfair und dachten uns, ja, da müsste man mal eine Organisation gründen, die das angeht.
Anfang 2021 startete Better Birth Control eine Petition. Die Hauptforderungen? Gleichberechtigt verhüten, 100% Kostenübernahme, Aufklärung verbessern und Nebenwirkungen reduzieren. Etwa 130.000 Menschen haben bereits unterschrieben. Im November 2021 dann ein großer Erfolg. Die Ampelkoalition nimmt die Ziele mit in den Koalitionsvertrag auf.
Wir wollen Krankenkassen ermöglichen, Verhütungsmittel als Satzungsleistung zu erstatten. Bei Geringverdienenden werden die Kosten übernommen. Wir wollen die Forschungsförderung für alle Geschlechter anheben.
Gleichberechtigte Verhütung meint in erster Linie, dass wir mehr Alternativen für den Mann brauchen. Vor allem, wenn es um langfristige Verhütung geht. Das zeigt die Repräsentativbefragung Jugendsexualität 9. Welle der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Demnach sind Kondome bei den ersten sexuellen Erfahrungen entscheidend. Nimmt die sexuelle Erfahrung zu, ändert sich das Verhütungsmittel. Das Kondom wird durch die Pille unterstützt oder ganz ersetzt. Vor allem Paare in festen Beziehungen ziehen die Pille dem Kondom vor. Der Präser ist allerdings dennoch ziemlich wichtig. Jana Pfenning.
Wenn man nicht mit einer Person regelmäßig Sex hat, sollte man auf jeden Fall immer mit Kondomen verhüten. Kondome sind ein großartiges Verhütungsmittel, eben gerade auch, weil es vor sexuell übertragbaren Krankheiten schützt. Deswegen ist das Kondom auch auf keine Art und Weise ersetzbar, weil es eben das einzige Verhütungsmittel, also diese Barriereverhütungsmittel und so sichere Barriereverhütungsmittel wie das Kondom, sind die einzige Möglichkeit, sich auch vor sexuell übertragbaren Krankheiten zu schützen. Und das wollen wir auf keinen Fall ersetzen. Es geht eher darum, dass man ja in längeren Beziehungen irgendwann an einem Punkt ist, wo man das vielleicht ersetzen möchte, das Kondom. Und da müsste es dann mehr Verhütungsmittel auf den Markt geben.
Aber Männer sollen eine Auswahl bekommen. Sich neben Vasektomie und Kondom auch für etwas anderes entscheiden können. Ein Grund, warum dieses Vorhaben nicht ganz so einfach ist, ist der biologische Unterschied zwischen den Geschlechtern. Dieses Problem sieht auch Anne Schmuck. Sie ist zertifizierte Beraterin für natürliche Familienplanung, kurz NFP.
Während Männer permanent Spermien produzieren und bis zum Lebensende fruchtbar sind und einfach eine unfassbar, unvorstellbar große Menge an Spermien da ständig raushauen, ist es bei uns eben so, dass einmal im Zyklus eine Eizelle letztlich dann freigesetzt und befruchtet werden kann. Das ist einfach ein ganz anderes System. Und die Frage ist ja jetzt, wenn es um Verhütung geht, was tut man, um das Zusammentreffen von Eizelle und Spermium zu unterbinden oder zu verhindern?
Es ist viel schwieriger, die Spermienproduktion eines Mannes zu kontrollieren, als die Eizellenreifung einer Frau, also den Zyklus einer Frau.
Da scheint es natürlich erstmal leichter zu sein, diese eine Eizelle bei der Frau irgendwie zu isolieren oder gar nicht erst zum Eisprung kommen zu lassen oder was auch immer, als diese vielen, vielen Millionen von Spermien beim Mann. Das ist einfach von der Vorgehensweise, glaube ich, der einfachere Ansatz.
Ja, es ist schwieriger, aber nach Jana Pfenning nicht unmöglich.
Die Mittel sind eigentlich schon da. Also es könnte 2, 3 Verhütungsmittel geben, wenn die finalen Gelder investiert werden. Wenn man an denen weiter forscht und die weiterentwickelt, dann würde es nicht mehr lange dauern.
Ein neues Mittel möchte Clemens Biemek auf den Markt bringen. Er ist der Erfinder des Samenleiterventils und möchte damit Verhütung zur Männersache machen. Seit 1998 ist er mit der Entwicklung und Verbesserung seines Ventils beschäftigt. 2001 meldete er ein Patent an. 2014 ließ er es erneuern. Im Interview erklärt er mir, welches Prinzip hinter seinem Samenleiterventil steckt.
Also man kann es sich so vorstellen, dass im Hodensack, in dem Bereich des Samenleiters, ein kleiner Schalter eingebaut wird. Das kann man sich vorstellen wie von einer Nachttischlampe, so ein Schnurschalter. Und dieser Schalter besitzt eine kleine Wippe. Und jetzt kann man seinen Spermienfluss einschalten und ausschalten.
Pro Mann benötigt man 2 Ventile. Sie werden in die beiden Samenleiter implantiert. Dazu durchtrennt man die Samenleiter wie bei einer Vasektomie. Der Unterschied? Die Samenleiterventile verbinden die durchtrennten Samenleiter wieder. Die Implantation der Ventile erfolgt im geschlossenen Zustand.
Wie auch bei einer Vasektomie hat der Mann dann immer noch, man sagt ungefähr 30 Ejakulationen, hat er immer noch Spermien. Die müssen erst ausgeschwemmt werden, weil sich ja in dem Samenleiter, in dem oberen Teil des Samenleiters, wo dann keine Spermien mehr nachkommen, die müssen erstmal sozusagen evakuiert werden oder rausgepumpt werden.
Aber man ist nicht sofort steril. Das gilt auch, sobald man das Ventil einmal geöffnet hat. Die Spermien können dann wieder durch das Ventil strömen. Das heißt aber auch, nach dem Schließen muss man die 30 Ejakulationen abwarten. Erst dann ist man wieder unfruchtbar. Das Ventil leitet die Spermien ab. Die Befürchtung, dass der Mann nicht mehr ejakulieren kann, sei unbegründet. Clemens Biemek.
Wenn man jetzt den Schnitt macht, den Samenleiter durchtrennt, zum Beispiel eine Vasektomie oder das Samenleiterventil einsetzt und geschlossen hält, dann ist es so, dass man weiterhin eine Ejakulation hat, 95% wie vorher. Und die 5%, das merkt wirklich keiner. Also man kann nicht an der Menge oder an den Eigenschaften des Ejakulats erkennen, ob der Mann vasektomiert ist oder das Ventil geschlossen ist, kann man überhaupt nicht erkennen. Man braucht dazu ein Mikroskop, um zu schauen, hat der Mann Spermien im Ejakulat oder nicht. Also da gibt es keinen Unterschied. Die meisten Männer haben ja Angst, wenn ich so ein Ventil habe, ich kein Ejakulat mehr. Das geht ja gar nicht, aber das ist absoluter Quatsch. Das ist genau wie vorher.
Clemens Biemek ist bisher der einzige Mensch, der mit den Samenleiterventilen verhütet. Damit das ein offizielles Verhütungsmittel wird, braucht es zuerst eine klinische Studie.
Wir haben jetzt von der dortigen Ethikkommission das Okay für die klinische Studie an 23 Männern. Und eine Auflage von der Ethikkommission ist, dass diese 23 Männer mindestens 30 Jahre alt sind. Sie müssen eine abgeschlossene Familienplanung haben, so 1 oder 2 Kinder. Und sie müssen sich dann im Prinzip schon für eine Vasektomie bereit erklärt haben. In dem Fall, dass das Samenleiterventil nicht funktioniert und vielleicht wieder herausgenommen werden muss, wovon ich natürlich nicht ausgehe, dann müssen die sich mit einer Vasektomie einverstanden erklären.
Diese klinische Studie wäre ein wichtiger Schritt in Richtung Zulassung. Einen Haken gibt es aber.
Es hat sich jetzt wirklich herausgestellt, dass das finanzielle Problem das größte ist. Das hätte ich eigentlich nie gedacht am Anfang. Ich dachte eher, dass das medizinisch ist oder die Zulassung, dass wir von der Ethikkommission gar kein Okay bekommen. Aber das hat sich jetzt eigentlich alles erledigt. Jetzt geht es nur noch ums Geld im Prinzip.
Soweit Clemens Biemek, Erfinder des Samenleiterventils. Wer gerne einen kleinen Beitrag leisten möchte, findet auf dem Instagram-Profil the_sperm_switch einen Link zu PayPal und Patreon. Wir haben gehört, die wissenschaftliche Forschung über männliche Verhütung ist relativ rudimentär oder wird von unerschrockenen Einzelpersonen vorangetrieben. Vielleicht ist das ja ein strukturelles Problem, denn an den Schalthebeln der Pharmaindustrie sitzen immer noch vor allem Männer. Und die finanzieren offenbar lieber andere Projekte. Auch Jana Pfenning von Better Birth Control sieht das Problem in den Kosten.
Es fehlt vor allem an Forschungsgeldern. Die Forschungsgelder fehlen, weil die Pharmaindustrie lange unterschätzt hat, was für ein großer Bedarf an neuen Verhütungsmitteln besteht. Also es gibt ja Verhütungsmittel wie die Pille auf dem Markt, die hat auch einen sehr großen Absatz und da wurde lange Zeit das Interesse an neuen Verhütungsmitteln unterschätzt.
Die Global Player in Sachen Verhütungsmittel würden die Nachfrage für die Herren der Schöpfung nicht sehen.
Die Pharmaindustrie hat ganz lange das Interesse der Männer unterschätzt, auch wirklich verhüten zu wollen. Also die Pharmaindustrie hat angenommen, oder die meisten Pharmaunternehmen haben angenommen, dass wenn es ein Verhütungsmittel für Männer geben würde, das nicht genutzt werden würde. Das ist aber falsch. Es gibt viele repräsentative Umfragen, die eigentlich das Gegenteil zeigen.
Die Fachzeitschrift Human Reproduction veröffentlicht im Jahr 2005 die Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage. 2002 befragten 3 Forschungseinrichtungen, darunter das Zentrum für Epidemiologie und Gesundheitsforschung Berlin, über 9000 Männer in 9 Ländern zu ihrer Einstellung und Bereitschaft zu männlicher Verhütung. Das Ergebnis? Über die Hälfte der Männer wären bereit, mehr Verantwortung zu übernehmen. Viele Männer könnten sich vorstellen, zu verhüten. Das bestätigt auch Clemens Biemek.
Auf unserer Internetseite kann man sich anmelden als freiwillige Probandin. Und bis jetzt zum aktuellen Zeitpunkt, wir sind jetzt im Januar 2022, haben sich über 7500 Männer bei uns angemeldet.
Über 7500 Männer würden sich also das Samenleiterventil implantieren lassen. Auf der Website bimec.com wird die Zahl regelmäßig abgedatet. Denn pro Woche kommen 20 bis 30 Männer dazu. Männer wollen verhüten. Man darf auch nicht vergessen, dass viele das Kondom benutzen. Und auch wenn das Präservativ eine gute Option ist, Nachteile gibt es ja trotzdem. Man möchte Sex haben, muss aber erstmal noch den Gummi holen und überziehen. Ziemlich lästig, oder nicht? Und auch die Stimulation finden viele Männer unbefriedigend. Stichwort: Mit dem Kondom spüre ich nichts. Das ist aber noch lange kein Grund, um die Verhütung sausen zu lassen. Aber Alternativen für die Männerwelt wären schon sinnvoll. Immer wieder hört man ja zum Beispiel davon, dass eine Pille für den Mann kommen soll. Aber wann ist es soweit? Ich muss euch leider enttäuschen.
Man hat auch das Gefühl, diese ganzen Artikel, die drehen sich immer wieder im Kreis, die man dazu liest. Wenn man einen Artikel von 2010 liest und da wird gesagt, es kommt jetzt bald was, und dann liest man einen von 2020 und da steht genau dasselbe drin, dann ist es schon voll unbefriedigend. Ja.
Die Entwicklung der Pille für den Mann ist immer noch in der Anfangsphase. Und das seit Jahren. Von 2008 bis 2011 führte die Weltgesundheitsorganisation WHO eine vielversprechende Studie durch. Statt einer Pille erhielten die Probanden alle 8 Wochen eine Hormonspritze. Die Wirkung war erfolgreich und unterdrückte die Spermienproduktion. Allerdings wurde die Studie abgebrochen. Der Grund? Bei den Teilnehmern zeigten sich Akne, Stimmungsschwankungen und Depressionen.
Es gibt unterschiedliche Nebenwirkungen. Es gibt Frauen, die nehmen die Pille und haben überhaupt keine Nebenwirkungen, vertragen das hervorragend. Negative Nebenwirkungen, die wir manchmal hören, ist leichte Gewichtszunahme, die bei manchen Pillen, bei manchen Mädchen auftreten können. Ja? Leichte Kopfschmerzen und auch Wassereinlagerungen, ja, können entstehen, beziehungsweise auch sexuelle Unlust wird immer wieder beschrieben.
Thomas Kuhn ist promovierter Gynäkologe und ärztlicher Leiter des Brustzentrums am Diakonieklinikum Stuttgart. Warum müssen wir als Frauen Nebenwirkungen hinnehmen, die beim Mann nicht toleriert werden würden?
Ich glaube, dass Frauen viel toleranter Schmerzen gegenüber sind, schon rein biologisch gesehen, als Männer. Wir Männer können mit Schmerz und Nebenwirkungen gar nicht gut umgehen. Eigentlich sind wir da Warmduscher, muss man ganz ehrlich sagen. Und das ist der sogenannte Männerschnupfen, ist das. Männer würden diese Nebenwirkungen niemals aushalten. Und wir wären schon längst ausgestorben, wenn Männer Kinder kriegen würden.
Klar, Nebenwirkungen will keiner haben. Auch wir Frauen freuen uns nicht über Akne und Co. Und trotzdem nehmen viele von uns weiter die Pille. Gleichberechtigtes Verhüten sieht für mich irgendwie anders aus. Einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es aber. Weltweit gibt es wieder Forschungsteams, die sich mit einer Pille für den Mann beschäftigen. Die Fränkischen Nachrichten berichteten im Februar 2022 von Melanie Balbach. Am Weill Cornell Medical Center in New York City forscht die promovierte Biochemikerin über Spermien und die Pille für den Mann. Der nächste Schritt ist die klinische Studie. Hierbei wollen Balbach und ihr Team die Wirkung und Nebenwirkungen überprüfen. Ein neuer Versuch, um die Pille für den Mann doch noch auf den Markt zu bekommen.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Ihr hört Radio Micro Europa, den Tübinger Campusfunk hier auf der Wüstenwelle. Unser heutiges Thema: Verhütung 21.0. Als die Pille in Deutschland 1961 auf den Markt kam, bedeutete das für die Frauen neue Möglichkeiten. Sicher und selbstbestimmt verhüten. Damit konnten Frauen zum ersten Mal in der Geschichte über ihr Leben und die Familienplanung entscheiden. Bis dahin keine Selbstverständlichkeit. Diana Riegler vom Wiener Museum für Verhütung und Schwangerschaftsabbruch.
Also es war total verpönt, über Verhütung zu reden. Grundsätzlich dient Sexualität nur der Reproduktion. So war das in einer Gesellschaft. Und dann mit dem Wissen über den Zyklus und dem quasi die Antibabypille, mit der Forschung der Antibabypille, kann man jetzt eigentlich sagen, summa summarum war das natürlich eine Riesenhürde, zu sagen, wir haben jetzt hier eine Verhütungsmethode, bitte die Frauen selbstbestimmt in die Hand nehmen.
Ebenso stünde die Verhütungsgeschichte in engem Zusammenhang zu den Rechten der Frauen.
Das heißt, insofern war die letzte Hürde quasi mit der Pille nur, glaube ich, die einzige, dass man den Frauen das zugestanden hat, dass sie darüber selber bestimmen haben können. Vor allem ist sie ja zu einer Zeit irgendwie auch dann am Markt gekommen, Anfang der 60er Jahre, wo man ja noch wissen muss, was man davor noch die guten alten 50er Jahre hatten, ja. Wo quasi die Rollenbilder einer Frau ja auch sehr klar verteilt waren.
Und das war noch nicht alles. Damit die Pille von ihren KritikerInnen toleriert und überhaupt zugelassen wurde, habe man erstmal ihre Funktion unterschlagen.
Die Akzeptanz, das ist ja auch immer sehr interessant im Zuge der Verhütungsgeschichte. Die Antibabypille kam zunächst als Mittel gegen Menstruationsbeschwerden auf den Markt und nicht als Verhütungsmethode, ist übrigens auch in der Einnahme vom Zyklus her nachgeahmt dem natürlichen Zyklus einer Frau. Also quasi man könnte sie auch im Langzeitzyklus einnehmen, man müsste nicht jetzt alle 3 Wochen diese Pause einlegen, die quasi den Zyklus nachahmt, aber hat man deswegen gemacht, weil man gewusst hat, dass sie irgendwie dann eher akzeptiert wird. Ja, und als sie dann den Schritt geschafft hat, nicht mehr nur als Mittel gegen Menstruationsbeschwerden am Markt zu sein, sondern wirklich als Verhütungsmethode, dann war sie sicher revolutionär für viele Frauen. Aber bis der Weg einmal war, also quasi bis sie das einmal irgendwie, bis das mal so weit geebnet war, hat es auch noch ein bisschen gebraucht.
Trotz Kritik findet die Pille als Verhütungsmittel ihren Weg auf den Markt und setzt sich durch. Frauen bekommen durch sie mehr Selbstbestimmtheit. Ein fast revolutionärer Paradigmenwechsel in der Gesellschaft. Und die Pille ebnete dafür den Weg. 2021 feierte die Antibabypille ihren 60. Geburtstag und hat seit geraumer Zeit mit ihrem negativen Image zu kämpfen. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung untersuchte 2018 repräsentativ das Verhütungsverhalten Erwachsener. Anders als noch 2011 ließen sich wesentlich weniger junge Frauen das Medikament verschreiben. Diese Tendenz bestätigt auch die Techniker Krankenkasse. Demnach sei der Markt für die Antibabypille in der Altersgruppe der 18- und 19-jährigen Frauen um 17% eingebrochen. Fakt ist, die Pille wird unbeliebter. Für Gynäkologe Thomas Kuhn ist das eine angemessene Entwicklung.
Heute gibt es viele Alternativmethoden, deswegen wird die Pille und muss die Pille auch kritisch neu bewertet werden und betrachtet werden. Und von daher, es ist zeitgemäß, die Pille unter dem Vorhandensein der Alternativen heute kritisch zu bewerten.
Ein Argument für eine andere Verhütung sei, Frauen wollen sich über die Hormonwirkungen der Pille nicht mehr fremdgesteuert sehen.
Ich möchte quasi mich so erfahren, wie es bei mir passt. Auch den Zyklus möchte ich erfahren und spüren. Sofern es jetzt nicht eine schmerzhafte Periode ist, die will keiner erspüren, die will jeder loshaben letztendlich. Aber ich glaube, das ist ein wichtiges Argument. Und auch die Einstellung zur Partnerschaft verändert sich. Ich sehe bei vielen jungen Menschen, die wirklich nachdenken, eine Ehe einzugehen und auch eine Familie zu gründen. Auch das hat damit zu tun. Also das heißt, das, was vor 10 Jahren überhaupt keine Diskussion war, im Gegenteil, da war eher das Kinderkriegen zwischen 30 und 40 angesagt. Und erst studieren und erst den Beruf fertig machen und die Freiheit genießen und rumreisen etc. etc. Da verändert sich gerade was. Und solche Veränderungen in der Gesellschaft, in der Einstellung von jungen Menschen, verändert natürlich damit auch automatisch die Einstellung zur Verhütung und zur Sexualität.
Wie Thomas Kuhn sieht auch die Better Birth Control Mitgründerin Jana Pfenning bei der Pille ein weiteres Problem: die vielfältigen medizinischen Komplikationen.
Ich würde sagen, wir brauchen auf jeden Fall nebenwirkungsärmere Verhütungsmittel in dem Bereich. Also so zum Beispiel die Antibabypille. Da wird in den letzten Jahren und Jahrzehnten nur ganz wenig geforscht, um die besser zu machen. Ganz im Gegenteil, die wurde in den letzten Jahrzehnten tatsächlich eher nebenwirkungsreicher als nebenwirkungsärmer. Also die Forschung ging in die falsche Richtung und hat mehr Nebenwirkungen hinzugefügt als ja weggenommen. Stichwort Pillen der dritten und vierten Generation.
Die Pharmaindustrie müsste sehr viel mehr investieren, um die Pille verträglicher zu machen.
Weil es gibt viele Frauen, die Nebenwirkungen eben haben, wenn sie hormonelle Verhütungsmittel nutzen. Aber auch die anderen Alternativen, also kupferbasierte Verhütungsmittel sind, können auch Nebenwirkungen hervorrufen. Deswegen wäre es schon sinnvoll, auch neue innovative Verhütungsmittel auf den Markt zu bringen, die wenige Nebenwirkungen haben. Oder zumindest nochmal eine zusätzliche Option, wo, falls man zum Beispiel mit hormonellen oder zum Beispiel mit kupferbasierten Verhütungsmitteln Nebenwirkungen zeigt, dass man dann noch eine dritte Option hat, auf die man ausweichen kann.
Im Internet bin ich auf einen Vaginalring gestoßen, der ohne Hormone wirkt. Ovaprene, der Firma Dare Bioscience. Anstatt Hormonen oder Kupfer wirkt hier Eisen. 2022 soll die zulassungsrelevante Phase-3-Studie stattfinden. Als Partner konnte die Firma bereits den Pharmakonzern Bayer gewinnen. Wird der hormonfreie Verhütungsring zugelassen, darf Bayer das Produkt vermarkten. Klingt schon mal sehr vielversprechend. Wann der Ring auf den Markt kommt, ist aber noch unklar. Eine Alternative, die es bereits gibt und mir immer häufiger auf Instagram und Co. begegnet, ist NFP. NFP steht für natürliche Familienplanung. Unter dem Begriff finden sich mehrere Techniken, wie die Kalender-, Temperatur- oder symptothermale Methode. Ziel dieser Methoden ist es, die fruchtbaren Tage zu bestimmen. Das sind die Tage, an denen man schwanger werden könnte. Wir schauen uns jetzt die sicherste an, die symptothermale Methode. Hier erfolgt die Bestimmung der fruchtbaren Tage anhand von drei Merkmalen.
Diese Körperzeichen, die sich verändern, während der Zyklus sozusagen vor sich geht und wir langsam fruchtbar werden oder die Fruchtbarkeit einsetzt, das sind der Zervixschleim und die Körpertemperatur, auch der Muttermund, der sich langsam öffnet im Zyklusverlauf. Und diese Zeichen sind eigentlich von den allermeisten Frauen sehr gut wahrnehmbar, wenn sie gelernt haben, darauf zu achten und können die dann eben deuten und auswerten und so erkennen, ob sie fruchtbar sind.
Im Gegensatz zur Pille müssen Frauen die Körperzeichen erstmal deuten können. Anne Schmuck arbeitet als selbstständige Beraterin für natürliche Familienplanung, abgekürzt NFP.
Das Wichtigste ist, dass man sich gut mit der Methode beschäftigt. Und in der NFP sind einfach die Regeln das Herzstück der Methode. Und die muss man einfach lernen. Wenn man das tut, dann hat man eben eine sehr sichere Methode, mit der man auch sehr lange und sehr langfristig verhüten kann oder auch schwanger werden kann, wenn man das dann möchte. Denn wenn ich weiß, wann ich fruchtbar bin, dann kann ich ja sowohl diese Tage eben vermeiden, als auch gezielt nutzen, um schwanger zu werden.
Ebenso entscheidend sei die richtige Motivation.
Dass man da wirklich Lust zu hat. Und ansonsten braucht man noch das richtige Equipment, das heißt eigentlich ein Thermometer. Das kann ein ganz einfaches sein, es muss nur zwei Nachkommastellen haben, aber die gibt es in der Apotheke zum Beispiel, kosten unter 10 Euro, also das ist jetzt keine große Sache. Und ein Zettel und ein Stift, mehr braucht man eigentlich nicht.
Bei richtiger Anwendung der Regeln ist NFP sicher. Die Sicherheit spielt bei der Entscheidung für eine Verhütungsmethode eine wichtige Rolle. Der sogenannte Pearl-Index gibt an, wie sicher die gewählte Verhütungsart ist. Er zeigt, wie viele Frauen, die mit einer bestimmten Methode verhüten, innerhalb eines Jahres trotzdem schwanger werden. Der Pearl-Index für die symptothermale Methode liegt bei 0,4. Das bedeutet, 4 von 1000 NFP-Anwenderinnen werden dennoch schwanger. Zum Vergleich: Der Pearl-Index der Pille liegt bei 0,1 bis 0,9. Die NFP kann also mit der Pille mithalten. Allerdings ist sie weniger flexibel und aufwendiger, da Frau die Methode erst können muss. Trotzdem besticht NFP mit ihren Vorteilen.
Ich muss keine Medikamente einnehmen, was dann verfügbar sein muss, wo ich ein Rezept für brauche und so weiter. Ich habe einfach ja eine sehr einfache Möglichkeit, wenn ich es richtig gelernt habe, eben wirklich gesund, ohne meinen Körper jetzt zu belasten, zu verhüten.
Anne Schmuck sieht aber noch einen weiteren Pluspunkt.
Dass man eben so eine gute Körperkenntnis einfach gewinnt, dass man seinen eigenen Körper so gut kennenlernt und das schafft sehr viel Vertrauen. Und das ist so ein Gefühl, glaube ich, das wirkt sich auf Selbstbewusstsein aus, auf die Art, wie man durchs Leben geht. Das macht einfach stark von innen. Ich finde das total schön zu beobachten, wenn Frauen so näher an ihren Zyklus kommen und den so kennen und schätzen lernen, dann macht es einfach was mit dem eigenen Körperbewusstsein und dem Selbstbewusstsein auch. Und das ist einfach schön.
Diese positiven Auswirkungen sieht Anne Schmuck auch in Bezug auf einen Trend weg von der Pille und hin zur hormonfreien Verhütung.
Ich glaube, dass das Gesundheitsbewusstsein einfach größer wird, dass wir ja in einer Welt leben, die sich stark verändert und auch negativ verändert und es schon einfach immer mehr Menschen gibt, die sich darüber Gedanken machen, wie sie leben wollen und ja, welcher Lebensstil für uns selbst, aber auch sozusagen gesamtgesellschaftlich gesehen für die Welt letztlich gut ist. Und dass es insofern einfach immer mehr Menschen gibt, die sich da Gedanken machen um Nachhaltigkeit und einen möglichst gesunden Lebensstil einfach haben wollen. Und da gehört irgendwie die Pille nicht mehr dazu. Das also passt einfach für viele Frauen dann nicht mehr, sich jetzt zum Beispiel irgendwie gesund zu ernähren, auf gute Lebensmittel zu achten, aber halt dann parallel dazu sich die Pille reinzupfeifen. Also das ist dann, glaube ich, einfach nicht mehr stimmig für viele Frauen. Und dazu kommt eben noch, dass einfach mehr Aufmerksamkeit für das Thema entsteht, dass einfach mehr Frauen öffentlich über ihre Erfahrungen mit der Pille sprechen, dass Nebenwirkungen öffentlicher werden und dass dadurch einfach mehr Frauen darauf aufmerksam werden, dass ihnen vielleicht die Pille nicht so gut tut.
Und auch der Gynäkologe Thomas Kuhn nimmt diesen Trend wahr.
Er ist gerade bei jungen Frauen, ich rede jetzt über Frauen zwischen 20 und 30, eindeutig zu spüren. Und ich finde diese, sagen wir mal, kritische Stellung der Frau gegenüber der Pille super. Also man setzt sich mit dem Thema gut auseinander. Auch die Einstellung zur Sexualität verändert sich einfach. Das sehen wir bei den jungen Leuten. Eher finde ich sehr, sehr kritisch und positiv. Das ist gut zu sehen. Und in der Tat gibt es ja diese Alternativen, die ja die gleiche Sicherheit bieten wie die Pille. Und von daher ist der Trend eindeutig zu verzeichnen.
Frauen beurteilen die Pille also kritischer mit Blick auf deren Gesundheitsverträglichkeit. Auf den sozialen Netzwerken kann man diesen Trend feststellen. Immer wieder sehe ich auf Instagram Frauen, die ihre Pille absetzen. Unter dem Hashtag Pille absetzen finden sich mehr als 11.000 Posts dazu. In ihren Posts berichten die Frauen häufig von Nebenwirkungen und dem Einfluss auf den Körper. Oft lese ich Sätze wie »Pille nehmen, das kann doch nicht gesund sein«. Viele finden, die Pille passt einfach nicht mehr zu ihrem Lifestyle und steigen lieber auf eine hormonfreie Alternative um. Immer mehr Frauen tauschen also über das Internet ihre Erfahrungen aus und unterstützen sich gegenseitig. Anne Schmuck.
Es ist total gut, dass wir diese Möglichkeiten haben, dass sich Frauen einfach leicht informieren können. Dass es nicht mehr so ist wie früher, dass man irgendwie hoffen musste, dass der Frauenarzt Ahnung hat und dann vielleicht mit Glück noch irgendwie ein Buch gefunden hat, sondern dass man im Prinzip überall Informationen kriegt. Man kann Podcasts hören, Blogartikel lesen, bei Instagram sich informieren. Also es gibt einfach so viele Möglichkeiten und das ist toll.
Zugleich seien die sozialen Netzwerke Fluch und Segen.
Was daran die Kehrseite allerdings ist, ist, dass eben auch viele Frauen oder Menschen mittlerweile unterwegs sind und Informationen teilen, die eigentlich nicht wirklich ausgebildet sind und einfach auch nicht so ein tiefes Fachwissen haben, dass sie jetzt andere Frauen beraten könnten. Das heißt, die Menge an Fehlinformationen nimmt auch einfach dramatisch zu.
Vielleicht ist euch das auch schon aufgefallen. Mir leider schon. Ich habe vor einer Weile einen Post gesehen. Die Person schrieb:
Jeden Morgen nach dem Aufstehen messe ich meine Basaltemperatur. Das war's auch schon. Ruckzuck erledigt und in der App kann man alles genau nachschauen.
Ganz so einfach ist es natürlich nicht. Ein Zykluscomputer ist zwar eine gute Unterstützung, die Methode muss Frau aber trotzdem beherrschen und anwenden können. Dann ist es eine gute Alternative für die Pille. Kontrazeption ist eine individuelle Entscheidung. Welches Verhütungsmittel das Richtige ist, muss jede Person oder jedes Paar für sich selbst bestimmen. Das Schöne ist, Frauen haben eine breite Auswahl. Es gibt hormonelle, natürliche, mechanische und chemische Methoden. Dem Mann bleibt zum jetzigen Zeitpunkt nur Kondom und Vasektomie. Dieses Ungleichgewicht beeinflusst auch die Frage, ob Verhütung Frauensache ist. Ich habe meinen ExpertInnen diese Frage gestellt. Dazu noch einmal Diana Riegler vom Museum für Verhütung und Schwangerschaftsabbruch in Wien.
Wenn man unterscheidet zwischen wirksamer und nicht wirksamer Verhütung, dann könnte man sehr wohl sagen, dass es dann begonnen hat mit der wirksamen Verhütung, eben mit der Antibabypille, und dass es dann Frauensache war. Warum man es aber eigentlich nicht sagen kann, ist, dass viele, viele Verhütungsmethoden, historische, die versucht wurden, die zwar nicht wirksam waren, aber die versucht wurden, eigentlich auch vor allem auf der Frauenseite durchgespielt worden sind und versucht wurden. Also ich würde sagen, das begleitet uns in der ganzen Geschichte mit der ganz einfachen Begründung. Frauen sind im Grunde genommen die Betroffenen und können schwanger werden und sind quasi die Leidtragenden, wenn es nicht gut geht mit der Verhütung. Und deswegen haben sie versucht, schon historisch sehr früh Verhütungsmethoden zu finden, die wirken könnten. Und obwohl sie nicht wirksam waren, haben sie trotzdem versucht anzuwenden. Und später auch, also einfach der ganz einfache Grund, weil sie dasjenige Geschlecht sind, die von einer Schwangerschaft betroffen sind.
Frauen wollten und mussten die Verantwortung übernehmen. Denn sie sind diejenigen, die von einer Schwangerschaft am unmittelbarsten betroffen sind.
Ich glaube, Verhütung ist zum großen Teil Frauensache, was nicht heißen soll, dass das gut so ist, sondern das ist einfach jetzt auf die Realität bezogen, dass es, glaube ich, in den allermeisten Frauen eben so ist, dass sie sich für die Verhütung zuständig fühlen und sich da irgendwie drum kümmern oder zumindest der aktive Part sind, der die Verhütung anwendet, also die Pille einnimmt zum Beispiel oder NFP macht oder was auch immer.
Anne Schmuck sieht freilich auch eine Tendenz bei den Männern, sich für Fragen der Verhütung zu interessieren. Auch zu lernen, wie der Zyklus funktioniert. Dieses Interesse wirkt sich dann meist auch immer positiv auf die Beziehung aus.
Das heißt, der Partner bekommt das ja mit, ob ich gerade energiegeladen bin und vor Freude sprühe oder ob ich gerade irgendwie zurückgezogen und mich irgendwie klein und voller Selbstzweifel fühle. Und mit mehr Wissen fällt es vielen Männern einfach leichter, dann diese Stimmungen auch zu verstehen und anzunehmen. Insofern ist es für viele Männer einfach auch interessant und auch ein Gewinn für die Beziehung. Und ich glaube, das ist schon auch eine Entwicklung, die zunimmt, dass da Männer sich einfach mehr verantwortlich fühlen. Und klar, letzten Endes, wer dann die Methode anwendet, das ist natürlich immer auch ein Stück weit vom Paar abhängig.
Das ist eine soziologisch-gesellschaftliche Frage sozusagen, ja. Wer ist für das Kind verantwortlich, wenn es da ist auf der Welt? Ja, letztendlich, auch nach einer Scheidung, nach einer Trennung, wer ist es? Es ist die Frau. Also hat die Frau ein ganz primäres Interesse, über ihren Körper und über ihre Zukunft zu entscheiden, weil es viel einschneidender für eine Frau ist, ein Kind zu haben, als für einen Mann. Ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum die Frau ein primäres Interesse an der Verhütung hat.
Es ist sicherlich häufig so, dass es an der Frau liegt. Und insofern würde ich eben so als nüchterne Bilanz sagen, ja, es ist Frauensache. Aber ich glaube, die Perspektive ist schon, dass sich Männer mehr interessieren und auch mehr zuständig fühlen. Und das finde ich auf jeden Fall einen Schritt in die richtige Richtung.
Nein, Verhütung ist auf keinen Fall Frauensache, weil wenn es darum geht, keine Kinder zu bekommen, ist das ja eine 50-50-Aufgabe, dass man beim Sex irgendwie gemeinschaftlich darauf achtet, dass man nicht schwanger wird. Deswegen ist Verhütung auf keinen Fall Frauensache. Es ist irgendwie eine Art von Care-Arbeit. Und mittlerweile sind wir an einem gesellschaftlichen Punkt, wo wir immer mehr versuchen, die Care-Arbeit gleichwertig aufzuteilen. Und in Sachen Verhütung ist das leider noch nicht so richtig möglich. Und dafür arbeiten wir, dass eben auch diese Care-Arbeit, Verhütung in Zukunft gleichberechtigt sein wird. Warum komme ich auf die Idee, dass Verhütung Care-Arbeit ist? Das ist ganz einfach, weil Verhütung kostet nicht nur Geld, sondern kostet auch viel Zeit. So die Arztbesuche, sich darüber zu informieren, den Körper darauf einzustellen und so weiter. Das ist auf jeden Fall Arbeit. Das ist unbezahlte Arbeit, die ja sogar nicht nur unbezahlt ist, sondern auch noch Geld kostet. Und Verhütung sollte man auf jeden Fall als Teil der Care-Arbeit zählen.
Ich fasse nochmal zusammen. Geschichtlich gesehen war Verhütung Frauensache. Heute hat sich dieses Verständnis verbessert. Zum Sex gehören schließlich immer zwei dazu. Das heißt auch, beide Parts tragen die Verantwortung für ihr Handeln. Trotzdem liegt die Verantwortung überwiegend bei der Frau. Die Frau leistet Care-Arbeit, denn sie kümmert sich um die Verhütung und das kostet Zeit und Geld. Mein Fazit: Es fehlen nach wie vor Verhütungsmittel für Männer. Klar, es gibt die Vasektomie und das Kondom. Das ist ja auch gut so, aber eine breite Auswahl fehlt einfach. Es gibt viele Männer, die gerne mehr Verantwortung übernehmen würden, bereit wären, die Kontrolle zu übernehmen. Das Interesse ist da. Und auch neue Methoden, wie zum Beispiel das Samenleiterventil, stehen in den Startlöchern. Würde endlich mal genug Geld in die Forschung, Entwicklung und Unterstützung von neuen Verhütungsmethoden gesteckt werden, wäre Verhütung vielleicht nicht nur Frauensache. Was wäre also, wenn Verhütung wirklich gleichberechtigt wäre? Wenn die Politik, Krankenkassen und die Pharmaindustrie Forschungen unterstützen und dafür sorgen würden, dass Alternativen auf den Markt kommen? Was wäre, wenn Männer endlich eine Auswahl hätten und selbstbestimmt verhüten könnten? Für mich ist das eine positive Vorstellung. Ich für meinen Teil hoffe, dass die Versprechungen im Koalitionsvertrag umgesetzt werden. Dass TüftlerInnen wie Clemens Biemek unterstützt werden. 2021. Die Pille wurde 60 Jahre alt. Ich denke, es wird Zeit für Veränderung. Es wird endlich Zeit für gleichberechtigte und bessere Verhütung. Das war Verhütung 21.0. Es sprachen Sonja Gessmann und Tino Fahner. Ton und Technik Sergej Malzew. Redaktion Ulrich Hägele. Meine InterviewpartnerInnen waren Diana Riegler vom Museum für Verhütung und Schwangerschaftsabbruch in Wien, Clemens Biemek, Erfinder des Samenleiterventils, die NFP-Beraterin Anne Schmuck, Jana Pfenning von Better Birth Control sowie der Gynäkologe Thomas Kuhn. An alle ein herzliches Dankeschön. Wenn ihr mehr über Radio Mikroeuropa, den Tübinger Campusfunk, erfahren möchtet, dann schaut auf unserer Homepage vorbei. Auf www.mikro-europa.de sowie auf Facebook und Instagram. Vom Mikrofon verabschiedet sich Sophie Kussmaul. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag.